Als ihr das letzte Mal in einer Buchhandlung wart, habt ihr vielleicht die Fantasy-Abteilung wahrgenommen. Zumindest auch, je größer die Buchhandlung, die raumgreifenden Meter in den Buchregalen mit diesen Fantasy-, Vampir-, Manga-Büchern und was es da so alles gibt. Buchcover gelegentlich etwas herausfordernd, vielleicht auch irritierend, Fantasiewesen auf den Titeln oder zerfließende Schriftzüge. Und ich denke mir, habe ich irgendwas verpasst? Ich meine, ich habe bislang mit dem Titel Fantasy eher so Titel verbunden wie Schalke wird Deutscher Meister oder irgendein der Herr, der in die Buchhandlung reinkommt und gleich am Eingang fragt, wo denn das Buch sei, der Mann, das unwiderstehliche Wesen und dann auch in die Fantasy-Abteilung geschickt wird. Aber was dann dort wirklich steht in der Fantasy-Abteilung, ich sag's mal vorsichtig, nicht so ganz meine Welt. Ich weiß nicht, wie es euch gerade bei der Lesung von Daniel 7 gegangen ist und was die Bilder mit euch gemacht haben. Und ich dachte mir, der moderne Leser, Hörer muss sich gefühlt haben, wie in der Fantasy-Abteilung seiner Buchhandlung. Nun ist die Bibel ganz und gar kein Fantasy-Buch. Das sehen und glauben wir an so vielen Stellen, wo wir die Bibel aufsaugen, auch mit ihren Verheißungen, mit ihrem Mutmachen und so viele mehr, Wegweisungen und anderes. Herausfordernd trotzdem an dieser Stelle, zugegeben, Daniel 7 ist anspruchsvoll, eindeutig. Und hier hilft es definitiv, sich, ich sag mal, langfristig auch mit diesen Texten zu beschäftigen. Sie einmal nur zu hören, bleibt man irritiert davor sitzen, so wie wenn ich in ein Auto reingucke, das ich reparieren sollte und denke, also es ist einfach wie mit allen Themen. Manchmal muss man sich einfach etwas tiefer einarbeiten und entdeckt dann aber auch, wie hier sich Linien ziehen. Daniel 2, Daniel 7, Offenbarung 13. Gott auch immer weiter Dinge zeigt, man nennt das das Prinzip der schrittweisen Offenbarung Gottes in seinem Wort. Und wer sich da etwas die Mühe auch macht, wird hier Linien entdecken und dann auch sehen, wo die Herausforderungen sind und damit umgehen lernen. Und auch Zurückhaltung lernen, dass wir nicht in Spekulationen oder Ähnliches verfallen. Und doch haben uns gerade auch diese herausfordernden sogenannten Endzeittexte, manches zu sagen, die viel zu selten oder kaum in der Predigtreihe in Ordnung vorkommen und doch gewichtig sind und man sich irgendwie dazu verhalten muss. Weshalb wir es auch in unsere Serie reingenommen haben, unerschütterlich mit Daniel Glauben leben. Heute die vierte Runde zum Abschluss der September-Serie, jetzt Daniel 2 und Daniel 7. Haben ja gesagt, die ersten sieben Kapitel sind immer in kreisförmig aufgebaut. Kapitel 1, die Überschrift, und dann Kapitel 4 und 5 in der Mitte mit der Überheblichkeit Nebukadnezars und Gottes Gericht, mit der Überheblichkeit Belshazzars und Gottes Gericht. Letzten Sonntag, vor zwei Wochen, Kapitel 3 und 6, Daniel oder die Freunde im Feuerofen und Daniel in der Löwengrube. Und heute Kapitel 2 und 7, der äußere Kreis, die Frage nach der Herrschaft. Ein erstes, unerschütterlich, weil Gott den Überblick hat. Unerschütterlich, weil Gott den Überblick hat. Bei allem, was im heutigen Bibelwort richtig herausfordernd ist, ist ja schon beeindruckend, wie Gott hier nicht nur den Überblick hat, sondern auch diese Linie zieht. Und dass er eben nicht erst in Daniel 7, sondern los geht's schon in Daniel 2, als Daniel noch als junger Mann in Babylon war und Nebukadnezar einen Traum hat, der König, den Daniel ihm deutet. Daniel 2 erzählt von diesem Traum Nebukadnezars. Nebukadnezar sieht eine Statue. Der Kopf aus Gold, die Brust aus Silber, der Bauch aus Kupfer, die Beine aus Eisen und die Füße nochmals zweigeteilt, einer Eisen, einer Ton. Und dann sieht Nebukadnezar, wie ohne menschliches Zutun ein großer Felsbrocken runterrauscht und in diese Statue hinein, sodass diese komplett zerbröselt. Und dann die Deutung Daniels in Kapitel 2. Diese vier Teile der Statue stehen für vier Weltreiche. Ich habe es euch auf der Folie dabei. Der erste Teil, das Babylonische Reich, 609 bis 539, abgelöst durch die Perser bis 330 dann. Alexander der Große, das griechische Weltreich aufrichtet und schließlich das Römische Reich bis hinein dann ins 5. Jahrhundert nach Christus. Vier Weltreiche, die aber durch ein fünftes, symbolisiert durch diesen Stein, durch diesen Felsen, also schon im Bild deutlich, was völlig anderes als die Reiche dieser Statue, abgelöst wird. Um es mal vorsichtig zu sagen, Daniel konkret, Kapitel 2, 44, zur Zeit dieser Königreiche, also der vier in der Statue, wird der Gott des Himmels selbst ein Königreich errichten. Es wird für immer bestehen und nicht untergehen. Das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle anderen Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende bereiten. Es wird in Ewigkeit bestehen. Was wir hier haben in diesem Traum Nebukadnezars, ist eigentlich eine sehr schlichte Geschichte aus christlicher Perspektive. Hier haben wir nichts anderes als die Ankündigung der Geburt von Jesus. In einem Bild, alttestamentlich, war ja noch völlig offen, auch wohin das geht. Eigentlich nichts anderes als die Ankündigung dieses Reiches, das Gott durch seinen Sohn Jesus Christus aufrichtet. Ein ewiges Reich, ein völlig anderes Reich, völlig andere Dimension, nicht fassbar mit den Kategorien dieser Welt, diametral den Reichen dieser Welt entgegenstehend. Wenn dann hier vom Zermalmen die Rede ist, ist ja ein Bild, das wir jetzt mit Jesus nicht wirklich in Verbindung bringen. Er ist der Friedefürst, so wird er betitelt, oder der Friede in Person. Er stirbt für unsere Sünde am Kreuz, das hat nichts mit Zermalmen des Gegenübers zu tun. Der Begriff des Zermalmens an der Stelle steht für diese unmissverständliche Klarheit, dass die Reiche dieser Welt keinen Bestand haben werden. Das ist mit diesem Zermalmen gemeint. Die Reiche dieser Welt haben keinen Bestand. Sie kommen und gehen, und sehen wir ja auch in der Geschichte, und das wird auch so weitergehen, die Reiche dieser Welt kommen und gehen. Er richtet ein ewiges Reich auf. Daniel 2, und jetzt kommt Daniel 7 dazu. Daniel inzwischen ein älterer Herr, wahrscheinlich in den 70er Jahren, kurz vor 80, noch die Babylonier an der Macht, kurz bevor die Perser die Herrschaft übernehmen. Daniel selbst hat nun diese Vision. Jetzt nicht mehr eine vierteilige Statue, sondern vier Tiere, die er sieht. Vier Tiere, aber der Unterschied war schon deutlich, es ist nicht so einheitlich wie die Statue. Denn das vierte Tier, das Daniel sieht, ist sowas von völlig anders als die anderen drei davor. Übertragen wieder auf dieses Bild von Daniel 2 und die Deutung der Weltreiche. Das vierte Reich in der Statue, das Römische Reich vor 2000 Jahren, das vierte Tier dagegen, das überbietet alles, was damals geschichtlich war und nimmt, um ein Schlagwort mal zu nehmen, endzeitliche Züge an. Zitat noch einmal Daniel 7, das vierte Tier steht für das vierte Königreich auf der Erde. Es wird ganz anders sein als die anderen Königreiche. Es wird die Erde fressen, sie mit Füßen treten und sie zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden 10 Könige hervorgehen. Nach ihnen wird ein anderer König kommen, er wird ganz anders sein als die vorherigen und er wird die 3 Könige stürzen. Deutlich hier, dieses vierte Tier ist kein konkretes Weltreich mehr, wie die anderen in Daniel 2, sondern ja, ich verwende mal den Begriff eher einer Dimension, die sich wiederum in verschiedenen Reichen manifestiert, im Bild von diesen Hörnern. Aber eben alle darin miteinander verbunden sind, dass sie, Zitat, die Erde fressen, mit Füßen treten und zermalmen. Offenbarung 13 geht nochmal einen Schritt weiter, greift das Bild des Tieres auf, aber zeichnet es dann noch konkreter. Man könnte es zusammenbündeln unter dem Stichwort. Hier in Offenbarung 13 sehen wir eine satanische Trinität, ein Gegenbild des Bösen, zu dem, wie uns die Bibel den dreieinigen Gott zeichnet. So deutlich ist Daniel 7 noch nicht. Aber doch klar genug, um fortzufahren, Zitat, ich sah dieses Horn gegen die Heiligen kämpfen. Es überwältigte sie, bis der kam, der uralt war und recht schuf den Heiligen des Höchsten. Und bis die Zeit kam, in der die Heiligen das Königreich erhielten. Und Offenbarung 13,7 zitiert es ja fast schon. Gott ließ zu, dass es mit seinem heiligen Volk Krieg führte und es besiegte. Wow. Deutlich massiv. Wie verstehen wir das? Gott lässt es zu, dass die Gemeinde, Daniel spricht von den Heiligen des Höchsten, heilig heißt zu Gott gehörend, dass sie besiegt werden vom Bösen. Wir haben doch die Zusage von Jesus, Johannes 10, ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wie kriegen wir es zusammen? Meines Erachtens kann man diese Ankündigung aus Daniel 7 und Offenbarung 13, dass Gott hier ein Besiegtwerden zulässt der Gemeinde, nur so verstehen, dass diese Dimension des Bösen in ihren verschiedenen Ausprägungen ja zu einer letzten Manifestation führt, auf die die Gemeinde nur mit dem Martyrium antworten kann. Mir bewusst, sehr steile Aussage, aber dieses Besiegen im Begriff, er kommt danach nochmal vor, mit aufgerieben werden, ist eindeutig. Und gleichzeitig aber halten wir als Gemeinde uns an die Zusage von Jesus, nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen, kann uns aus seiner Hand reißen. Ihr könnt den Leib und das Leben nehmen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, der mich hält und trägt, wenn diese Welt zu Ende geht. Steil, und trotzdem auch die Linie, die hier durch die Bibel sich zieht an dieser Stelle, sehr klar auch in ihren Bildern. Wir wissen es nicht, die Bilder sind zunächst Metaphern, was hier wirklich brennt und wie diese Manifestationen aussehen. Spekulativ, deshalb verwendet die Bibel hier auch bewusst Bilder und trotzdem, um mit uns einen Weg zu gehen, der uns, wie wir es vorhin auch bewusst im Anschluss an die Schriftlesung gesungen haben, Fokus auf Jesus, wir warten dein, oh Gottes Sohn. Eine andere Geschichte, die ich an der Stelle auch einspielen will. Christlicherseits zwischen den verschiedenen Konfessionen wird auch immer wieder diskutiert, jetzt so bei Leuten, die sich auch mit diesem Thema Endzeit intensiver beschäftigen, wie ist das? Die Bibel spricht von einer Entrückung, dass also die Gemeinde Jesus entgegengerückt wird. Ist das vor der sogenannten Drangsalszeit oder erlebt die Gemeinde diese Drangsalszeit mit? So eine Frage, die gelegentlich kommt, meines Erachtens ist das keine biblische Frage, sondern eine in die Bibel hineingetragene. Mehr noch, das Neue Testament spricht sehr deutlich davon, dass wir bereits mittendrin in dieser Drangsalszeit sind. Mehr dazu im November. Natürlich, wir hätten es gern, ich sag mal so, dass wir im Kino sitzen, Popcorn essen und Cola trinken, wenn Jesus wiederkommt. Unwahrscheinlich. Vielleicht sagen manche unter uns jetzt auch, ey Menschenskind, was ist denn das für eine Schwarzmalerei heute Morgen? Jetzt gehe ich mal wieder in den Gottesdienst und krieg sowas serviert. Geht mir irgendwie genauso, aber in der Vorbereitung die Woche, könnt ihr ahnen, ich saß genauso dran. Und trotzdem ist die Bibel hier sehr deutlich und offenbart Gott sich hier schrittweise, aber auch sehr deutlich, weshalb wir als Christen, wir schauen nicht auf das Böse. Aber ich erlebe Christen, vor allem in anderen Gegenden, Kontexten dieser Welt, die sagen, sie sind heilfroh um diese Texte. Weshalb? Dort, wo sie uns eher beklemmen, sagen sie, das erleben wir jeden Tag. Wenn wir Angst haben müssen, dass unsere Kinder nicht von der Schule heimkommen, sondern durch Islamisten bedroht werden, die Woche in Nigeria, Boko Haram, die hier Studenten entführt haben. Oder auch in anderen Kontexten mehr, Christen, die sagen, wir sind heilfroh um diese Texte, weil sie genau das formulieren, was wir erleben. Und das gibt uns Halt und Sicherheit und auch eine Gelassenheit und Zuversicht für den weiteren Weg. Also ich habe Daniel 7 deshalb bewusst auch in die Serie mit reingenommen, um hier auch zu lernen, eine sensiblere Weltwahrnehmung, glaube ich, können wir hier lernen, gleichzeitig aber auch eine nüchterne Vorbereitung, Betonung auf nüchtern, weil ich behaupten würde, je mehr wir uns auch damit auseinandersetzen oder diese Texte auch wahrnehmen, ist es weniger aufwühlend, als dass es viel mehr Gelassenheit schenkt. Und dann möchte ich mit euch vor allem auch das üben, Linien zu ziehen innerhalb der Bibel. Also, dass wir auch Zusammenhänge entdecken, wie Gott sich durch sein Wort offenbart und auch Geschichte schreibt und vorantreibt. dass es lohnt, in der Bibel verwurzelt zu sein. Das war auch das Bildmotiv hier zu unserer Serie von dem Baum mit den Wurzeln, dass wir gegründet sind. Und dann kann es stürmen, wenn die Wurzeln gut sind, getragen in seinem Wort. Die entscheidende Steigerung aber von Daniel 7 gegenüber Daniel 2. Daniel 2, die Statue, Daniel 7, die Tiere. Die entscheidende Steigerung ist nicht das vierte Tier, sondern das Kommen des Menschensohns. Daniel 2, noch undeutlich, Bild von dieser Felsen. Daniel 7, sehr klar, Fokus auf einen Menschensohn. Wie auch immer man den Titel als solchen versteht, im Neuen Testament gibt sich Jesus als dieser Menschensohn zu erkennen. Deshalb das zweite, mein erster Punkt, keine Sorge, war der längste, das zweite, unerschütterlich im Blick auf Jesus Christus als Menschensohn und Weltenrichter. Unerschütterlich im Fokus, im Blick auf Jesus Christus als Menschensohn und Weltenrichter. Ich lese noch mal ein paar Verse. Ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte sich setzte. Es wurde Gericht gehalten, da sah ich, dass das Tier getötet wurde, sein Körper wurde vernichtet und dem brennenden Feuer übergeben. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen, denn die Länge ihres Lebens war auf die Stunde genau festgesetzt. Und ich sah einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Was uns Daniel hier vor Augen malt, ist nichts anderes als der Auftakt zu jenem endzeitlichen Gericht, wenn das Böse dieser Welt gerichtet wird und Gott dann ein Reich aufrichtet, in dem es kein Leid, kein Tod und das Böse nicht mehr gibt, sondern Jesus Macht, Ehre und Königsherrschaft übergeben wird. Mit unserem Thema unerschütterlich. Unerschütterlich dürfen wir sein, weil das Böse zeitlich, sowohl zeitlich als auch in seiner Kraft begrenzt ist. Das ist auch ein Motiv, das sich durch diese Texte hindurchzieht. Das Böse, alles Leid, ist immer nur ein begrenztes Leid, zeitlich und auch in seiner Kraft. Und das nicht erst in der Offenbarung, sondern das geht schon in der Schöpfung so los. In der Schöpfungsgeschichte wird ja erzählt, wie Gott die Welt erschafft, und dann ist da vom Meer die Rede. Das Meer in der Bibel häufig ein Bild, eine Metapher für das Chaos. Und in der Schöpfungsgeschichte wird erzählt, wie Gott das Meer oben und unten auf der Erde durch ein Gewölk trennt. Himmel. Chaos-Wasser-Trennung, dass die Erde verschont ist von diesem Chaos-Wasser. Und dann direkt danach auch auf der Erde. Die Erde als solches vom Meer getrennt wird. Das Meer wird begrenzt in seiner Reichweite. Geht hier schon los, auch von der Metaphorik her. Gott begrenzt das Chaos von Anfang an. Und das zieht sich auch durch, und ich will es euch auch zusagen, in euer Chaos hinein, dort, wo ihr Leid erlebt, wo ihr Gott und die Welt nicht versteht, diese Verheißung geht durch die Bibel konsequent mit, immer nur begrenzt. Zitat Daniel, die Länge ihres Lebens, also das der Tiere, war auf die Stunde genau festgesetzt, oder die Zahl der 3,5 Zeiten. 3,5 ist die Hälfte von 7, der Vollzahl, begrenzt. Daran dürfen wir uns halten. Oder wie es Paulus formuliert, Gott lässt nicht mehr zu, als wir ertragen können. Nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen, Jesus hält. Und genau so wird Jesus dann auch einmal erscheinen. Interessant der Titel, der hier in Daniel verwendet wird. Das ist nicht die Rede vom Messias oder vom König oder vom Sohn Gottes, Erlöser, Retter. All das steht nicht da. Der Titel, der hier kommt, ist aber interessanterweise der, der im Neuen Testament für Jesus am häufigsten verwendet wird. 82 Mal ist im Neuen Testament von Jesus als Menschensohn die Rede. Im Alten Testament steht, was diesen Menschensohn auszeichnet, hier in Daniel 7. Wenn Jesus sich als Menschensohn bezeichnet, dann bezieht er sich auf Daniel 7 und sagt, ich und niemand sonst bin der Weltenrichter. Zitat Johannes 5. Gott hat ihm, Jesus, die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Der Menschensohn-Titel ist der Weltenrichter-Titel. das lohnt sich auch, das sich zu merken, wenn ihr neutestamentliche Texte lest, von Jesus als Menschensohn lest, das im Fokus zu haben. Das ist dann der, der die Welt richtet. Bei all dem, wo wir gleich auch sehen, wie er es dann mit Leben füllt, dieses Gericht. Aber mit diesem Hoheitstitel, diesen Begriff zu füllen. Und deshalb starren wir als Christen auch nicht wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern tun ein Doppeltes. Wir gestalten die Welt, solange wir sie gestalten können. Mit Nächstenliebe, diakonisch. Und wenn diese verschiedenen Ereignisse, wie wir sie wahrnehmen, die Jesus in seinen Endzeitreden auch drin hat, Erdbeben, Kriege und so weiter, dann gestalten wir als Christen in Nächstenliebe. Manche reisen hin und helfen den Menschen dort, die in Not sind, und andere spenden dafür. Wir engagieren uns diakonisch in der Gemeinde, wo Menschen in Not sind. Also wir gestalten die Welt, solange wir das können und uns das möglich ist. Und das Zweite, wir richten unseren Blick auf Jesus Christus, eben als den Weltenrichter, als den, dem alle Macht, Ehre und Herrlichkeit gehört. Und wir beten ihn als den an, also Blickwechsel. Realitätsbewusstsein, nüchternes Realitätsbewusstsein, ja, deshalb habe ich es heute Morgen auch mit euch reingenommen in unsere Daniel-Serie, aber gleichzeitig immer der Blickwechsel, genauso wie im Vaterunser, macht es uns genauso vor, die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, und dann nennen wir ihm die Dinge, wo wir das Böse sehen, um den Blickwechsel dann aufzugreifen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Punkt. Also Fokus, nüchterne Realitätsbewusstsein, ja, aber immer mit diesem Blick auf den, der regiert. Übt Jesus schon im Vaterunser mit uns so ein oder mit unserem Lied zur Serie, das wir nachher im Anschluss an den singen, oder Liedzeilen aus Jesu, meine Freude, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe, Gottes Macht hält mich in Acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. Aber der nächste Hammer ist der größte, mein drittes und letztes, unerschütterlich, weil der Menschensohn Weltenrichter das Gericht auf sich nimmt. Also was jetzt passiert, auch im Neuen Testament, ist ja schon der Hammer. Kein Richter dieser Welt wird ein Urteil sprechen und sagen zum Angeklagten, so sieht's aus, aber ist gut, du darfst gehen, ich übernehme jetzt. Gibt's nicht. Johannes 3, Vers 14, 15, es ist wie damals bei Mose, als er in der Wüste den Pfahl mit der Schlange aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn steht hier, da steht nicht Jesus oder der Retter oder sonst was, da steht der Menschensohn, der Weltenrichter, erhöht werden, hier haben wir es vor Augen, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Ein Widerspruch in sich, der Menschensohn Weltenrichter übernimmt und lässt sich an Stelle all jener ans Kreuz schlagen, die wir es verdient hätten, weil eben kein Mensch diese Vollkommenheit auszeichnet, die Gott auszeichnet. Gerecht ist, wie Gott gerecht ist oder wie ein Leben in der Gegenwart Gottes nur möglich ist, angesichts seiner Vollkommenheit und Reinheit und Schönheit. Brauchen wir es, dass uns diese Gerechtigkeit und Gnade und Liebe geschenkt wird und der Weltenrichter übernimmt das Gericht, um uns mit seiner Gnade zu überschütten. Römer 3, alle sind schuldig geworden, haben keinen Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Sie verdanken es also allein seiner Gnade, dass sie von Gott als gerecht angenommen werden. Er schenkt es ihnen aufgrund der Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Durch dessen Blut hat Gott ihn als Zeichen der endgültigen Versöhnung eingesetzt. Und durch den Glauben haben wir Anteil daran. Wow, der Weltenrichter übernimmt, dass wir mit all dem, was in unserem Leben kaputt ist, wo wir auch einander schuldig werden, wo wir an dieser Welt schuldig werden, unseren Beitrag alle miteinander haben, auch zur Klimakrise, zwischenmenschlichen Konflikten, jeder an seiner Stelle in unterschiedlichem Ausmaß, und doch wir alle an unsere Grenzen kommen, der Weltenrichter übernimmt. Was für ein Bild, das Daniel uns hier reinzeichnet, mitten hinein in diese nüchterne Realitätsschau. Das ist deine Berufung, Jesus zu glauben, bei ihm festzumachen. Staunen, auch in allem, wow, kann man es gar nicht vorstellen. Wenn einer Vertrauen verdient hat, er, wer sonst, wenn nicht dieser Weltenrichter, der das Gericht auf sich nimmt aus Liebe, weil er sich nichts mehr wünscht, als mit dir unterwegs zu sein, jetzt und ewig. Fazit zum Abschluss unserer Serie, unerschütterlich mit Daniel Glauben leben. Über diesen Septembersonntag die Überschrift Christsein in einer säkularen Gesellschaft. Mit Daniel 1 haben wir festgehalten, es braucht laufend Entscheidungen, Herzensentscheidungen. Der zweite Tag hat uns herausgefordert, mit wem gehört unsere Anbetung? Die Welt fordert laufend heraus, dass wir Dinge dieser Welt anbeten, groß machen. Teil 3 letzte Woche, was hat Gewicht in deinem Leben? Oder wem geben wir Gewicht? Denen, die kein Gewicht in dieser Welt haben. Und schließlich heute, ja, dass wir diesen Weg gehen können, zuversichtlich, gelassen auch. Also das ist für mich das Wichtigste an der Stelle auch, nüchtern, gelassen, fröhlich, zuversichtlich, eben Fokus auf unseren Herrn, der Weltenrichter ist und dem alle Herrschaft gehört. Danke, Vater im Himmel, dass du dem Chaos nicht das letzte Wort lässt. Du hast Heilsgeschichte geschrieben, schreibst sie fort und bringst sie zum Ziel. Jesus, du bist der Menschensohn, du bist der, der Gericht hält und der die Herrschaft inne hat. Du bist der König. Und wir staunen und uns fehlen die Worte. Wir wollen dich ehren und uns vor dir beugen und dir danken für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Treue, mit der du uns nach Hause liebst. Jesus, du bist Gott über die Welt, der mein Leben hält. Nimm mein Herz, nur du allein sollst König sein.